So, hallo. Zu einer weiteren Folge des, ihr würdet es schon fast raten, was ihr ahnen können, Trailrunner Stockcast. Kann mal kontrollieren, ob das Mikrofon hier auch aufnimmt. Und dann packe ich mal mein Handy weg. Dann raschelt es nochmal kurz und dann. So, da sind wir. Also, wie gesagt, schönen guten Tag. Zu einer weiteren Episode des Trailrunner Stockcast. Heute ganz so ohne Trail auf meinem allseits geliebten schrecklich gehassten Radweg. Ich wollte heute einfach mal wieder ein gleichmäßiges Tempo laufen. Und wie jeder weiß, wahrscheinlich geht das einfacher, wenn es flach ist. Und ja, außerdem kann man sich hier ein bisschen besser selbst verarschen, was die Streckenlänge angeht. Das ist nämlich ein Wendekurs. Also ich glaube, ich habe schon mal erzählt von dem Radweg. Der geht von mir aus bis nach Polt, von da aus bis nach Ochtendung. Also so diese eine Linie sind knapp 20 Kilometer. Dann gibt es noch einen Schlenker nach Main. Das sind dann auch hin und zurück nochmal 20 Kilometer. Schön kilometriert die Streckenabschnitte. Und naja, eine Wendestrecke halt, ne? Das heißt, mit jedem Kilometer, den man weiterläuft, hat man dann nachher im Endeffekt 2 Kilometer mehr auf der Uhr. Und naja, kann man relativ gut variieren, wie lange man laufen möchte. Und ja, das habe ich gedreht bei Kilometer 9. Also wird das heute so ein mittellanger Lauf mit Selbstverarschung. Und jetzt dürfte ich schon so ungefähr, ich glaube 15, 16 Kilometer haben. Ich habe mal wieder keine Kilometeranzeige auf der Uhr. Aber nein, ist ja wurscht. Ja, was gibt's Neues? Heute ist so ziemlich, habe ich gesehen, Halbzeit zwischen dem Finama und dem Hubut. Der Finama war vor gut 30 Tagen, also vor ziemlich genau 30 Tagen. Und in 24 ist der Hubut Hunsbuckel Trail. Da habe ich heute ein tolles Promo-Video gepostet auf der Facebook-Seite. Könnt ihr mal reinschauen. Da seht ihr auch schon Teile der Strecke. Das Orga-Team vom TuS Laubach. Ist echt schön geworden, so mit Drohne und Kameramann im Gebüsch und Überflug über die Brücke. Die Geierlei-Brücke, die Bestandteil des 63er, das Full Trail wird. Lohnt sich A, das Video anzugucken und B, natürlich auch da fleißig zu melden. Gibt ja mit 13, 37 und 63 im Grunde für jeden etwas. Und ja, wird bestimmt interessant und spaßig. 24 Tage noch, keine Ahnung was kostet, müsst ihr gucken, ob jetzt dann demnächst noch irgendeine Meldefrist endet oder eine Rabattfrist oder wie auch immer, müsst ihr mal flott schauen. Nicht, dass er die dann um 1-2 Tage verpasst oder so, das wäre ärgerlich. Naja, ansonsten, was gibt es läuferisch Neues? Ich habe es geschafft, glaube ich, letzte Woche knapp 40 Kilometer zu laufen in einer Woche. Also im Prinzip, wenn man mal davon absieht, was ich machen möchte, ganz ordentlich, 40 Kilometer die Woche. Das ist jetzt natürlich kein, für einen Ultraläufer keine Leistung, aber ich bin ja auch ein bisschen raus aus dem Training aktuell. Und dann durfte ich heute lesen bei Twitter, so ein, ich weiß nicht, Hilferuf was nicht, aber so einmal kommt sich schon ziemlich klein und unsportlich vor, wenn man seine Filterblase guckt, die laufen da alle doppelt so viel in der Woche. Und jo, kann ich natürlich auf der einen Seite sagen, ja, kommt man sich vor, komme ich mir auch gerade ziemlich vor, vor allem weil ich weiß, was ich laufen kann und auch schon gelaufen bin in der Woche und im Monat. Aber Erstens mal kommt es immer auf die individuellen Ziele an. Wenn ich einen 10er-Wettkampf laufen möchte oder einen Halbmarathon, so meine bevorzugte Wettkampfdistanz ist, da muss ich einfach keine 60, 90, 100 Kilometer die Woche ballern, um meine Ziele zu erreichen, sondern reichen eben auch 30, 40, vielleicht 50. Umfänge sind halt nun mal nicht alles, gerade auf den kürzeren Distanzen. Muss man dann nicht unbedingt das übertreiben, sondern einfach so viel laufen, wie man wie A meistens die Trainingspläne hergeben, kann man sich ja ganz gut orientieren und B, wie viel man Lust hat und Zeit hat und wie viel der Körper verträgt. Und wenn man so wie ich Größeres vorhat, Ende des Jahres und wieder reinkommen möchte, dann sollte man es natürlich auch nicht übertreiben. Wenn ich jetzt anfange mit 60, 70, 80 Kilometer die Woche, dann mache ich das wahrscheinlich 2 Wochen. Dann bin ich entweder total ausgepowert oder verletzt oder beides. Das macht dann natürlich auch keinen Sinn, sondern muss man sich auch als Wiedereinsteiger, der ich ja nun mal bin, langsam rantasten. Vielleicht nicht ganz so langsam wie einer, der das erste Mal die Umfänge so steigert, aber lasst euch gesagt sein, nur weil ihr in eurer Filterblase sitzt und mit 40 Kilometer in der Woche der seid, der am wenigsten läuft, ist das weit, weit weg von unsportlich. Dann müsst ihr euch nur mal einfach nur mal in eurem Bekanntenkreis oder Kollegenkreis umhören. Und dann schaut da mal, wie viele ihr findet, die erstens 10 Kilometer durchlaufen am Stück, dann 10 Kilometer vielleicht noch sub 60, sub 70 schaffen. Und dann schaut er noch, wenn dann noch einer übrig bleibt, ob der tatsächlich mehr Wochenumfänge läuft in der Woche als ihr. Und das auch über einen längeren Zeitraum. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, wenn ihr euch an all den Kriterien abarbeitet, quasi in euren Kollegen und Bekannten, dann werdet ihr als strahlender Sieger dastehen. Und ja, also, wenn ihr euch unsportlich vorkommt, weil eure Filterblase so furchtbar sportlich ist, hier bei Twitter, Facebook, wo auch immer, denkt ihr mal dran, das ist A, eine Filterblase, die ihr euch selbst gewählt habt, da sind nur Sportler drin, sehr wahrscheinlich. Dann orientiert man sich ja sowieso immer an denen, die schneller und besser sind. Also werdet ihr wahrscheinlich Leute, die weniger laufen oder so viel laufen wie ihr, gar nicht beachten großartig. Die werden einfach runtergehen. Die nehmt ihr so wahr als, jo, Standard mache ich auch. Und die, zu denen ihr aufschaut, geht mir ja genauso, die werden euch immer irgendwo ins Auge fallen. Wenn ich mir anschaue, was der Philipp Jordan jetzt gerade gerissen hat, 14 Tage, waren es 13 oder 14 Tage, Utrecht nach Karlsruhe, ein Hammerding. Und der überstrahlt natürlich jetzt wahrscheinlich jeden in meiner Filterblase, in eurer wahrscheinlich auch. Aber ist wie gesagt, man orientiert sich immer an den Großen, oder an die, wo der Philipp tatsächlich größer ist als ich, länger, die Größe und schade die Geschichte, sag ich immer. Man orientiert sich immer an denen, die besser sind. Das ist einfach so. Und alles, was schlechter in Anführungsstrichen oder gleich ist wie einem selber, fällt einem halt nicht auf. Wenn ihr euch unsportlich vorkommt, dann wagt man einen Blick raus aus eurer Filterblase. Und dann werdet ihr sehen, ihr seid gar nicht so unsportlich, wie ihr denkt. So, und kurz, das ist die zweite Aufnahme mit Auphonic. Ich raschel noch mal ein bisschen, steck das Handy zurück. Ich hoffe, das bleibt von der Qualität her so halbwegs. Naja, das nochmal mein Aufruf an alle, egal ob Anfänger, Wiedereinsteiger, Profi Aber bei den Profis werde ich es nicht sagen müssen. Guckt nicht so viel auf andere. Guckt auf euch. Der einzige Ort, der einzige Zeitpunkt, zu dem ihr auf andere schauen solltet oder könnt, ist tatsächlich im Wettkampf. Wenn ihr meint, ihr müsst den und den aus eurem Laufverein oder wie auch immer besiegen, dann schaut auf ihn. Oder wenn ihr meint, Chancen auf ein Treppchen oder Altersklassensiege zu haben, dann meinetwegen, dann macht er das. Und ansonsten schaut auf euch selber. Ihr macht das für euch, sehr wahrscheinlich, und für niemand anders. Und ihr kennt auch niemals die Umstände, unter denen andere trainieren. Und die könnt ihr auch nicht beeinflussen, sondern immer nur eigenen. Von daher macht das gar keinen Sinn, sich damit anderen großartig zu vergleichen. Ein bisschen orientieren ist okay. Dann brauchen wir, ich sag mal, Idole oder Inspirationsquellen. Aber übertreibt es nicht. Ihr lauft, ihr bewegt euch. Damit seid ihr schon mal per Definition nicht unsportlich. Punkt. Naja. So viel dazu. Dann ist mir gestern, muss ich erzählen, hat nicht unbedingt was mit Sport zu tun und mit der Lauferei. Bin ich gestern mal wieder von München nach Hause gefahren. Das ist das Los einer Fernbeziehung aktuell. Fährt halt einer immer weit. Auf jeden Fall bin ich von München nach Hause gefahren, irgendwo auf der A6. An einer Raststätte habe ich dann tanken müssen. Und mein seltsames AdBlue auffüllen, damit mein Superdiesel tatsächlich auch, es gibt den sauberen Diesel, Verbrennungsmotor, dem Kriterium entspricht. Ach Gott, jetzt macht der vor mir auch noch langsam. Naja, auf jeden Fall kam dann ein etwas älterer Herr auf mich zu. Anfang Mitte 50, schätze ich, mit so ein bisschen Gepäck. Sah so ein klein bisschen runtergekommen aus. Und hat gefragt, ob ich ein Stückchen mitnehmen kann. Nur so bis Sinsheim. Raststätte Kraichgau. Oh, will ich jetzt mal wieder weiterlaufen? Er sieht mich, er läuft weiter. Sehr schön. Raststätte Kraichgau. Und habe ich gesagt, jo, warum nicht? Bin ja dann immer schlecht im Nein sagen und im Ausreden erfinden. Also habe ich mitgenommen. Also sein Hab und Gut in mein Auto geballert und ist immer gefahren. So nach den ersten paar Minuten Smalltalk mit, ja, wo kommen sie her, wo soll es hin und bla bla, sind sie öfter auf der Autobahn und hin und her, hat dann er angefangen zu erzählen. Eine ganz, ganz creepy Geschichte. Und genau die will ich euch heute mal versuchen zu erklären oder zu erzählen. Zwar hat er irgendwie damit angefangen, dass er zu irgendeiner, im Amtsgericht muss, ich glaube in Karlsruhe oder sonst irgendwo, dann müsste er so im Endeffekt hin, musste noch hier irgendwas wegfaxen in Sinsheim, an der Haltestelle, an der Raststätte vorher. So, da kommt ein Läufer auf mich zu. Ich pausiere mal kurz und grüße freundlich. Hallo. Hallo. Nein. Bestimmt einer vom Bund. Kräftige Stimmchen. Naja, auf jeden Fall musste der an der Raststätte halt. Hab ich ihn gefragt, ungestrandet hier oder was? Sagt er, nee, er muss hier noch, ist mit Absicht und er muss hier noch was faxen. Ein paar Unterlagen vorfaxen und so für einen Termin und bla. Und da hat er angefangen, eine Geschichte zu erzählen. Von wie damals, nach dem Krieg, Nazis das System unterwandert hätten. Also haben auch die Parteien und die Grünen unterwandert und die Polizei und haben die irgendwie so gar nicht alle gemerkt, weder die Polizei noch die Grünen und so. Und er wäre ja der jüngste Bankräuber der Geschichte, weil er damals wohl mit 3 Monaten schon die erste Bank überfallen hätte, weil, und jetzt kommt das Lustige an der Geschichte, oder das, da fängt es dann an seltsam zu werden, geht es um Identitätsdiebstahl, so mit Post umleiten und so und ist ja keine Post bekommt und wie auch immer. Auf jeden Fall ist ihm dann wohl, ihm und noch einem anderen Namensvetter, es gibt wohl irgendwie nur drei Leute, die in Deutschland, die so heißen wie er, also genauso heißen wie er, alle so roundabout selbes Jahr, selben Jahrgang, und denen wäre halt so ein bisschen so die Identität gestohlen worden und Briefe abgefangen und das wäre dann irgendwie aufgefallen, weil es Ingenieur eigentlich und würde an einem Bahnprojekt arbeiten, sind wir irgendwie drauf gekommen, weil er mir dann gesagt hat, wie viel Prozent LKW-Verkehr auf der Straße und wie viel Bahnverkehr und bla bla. Wo ich gesagt habe, ja, wäre schön, wenn wir halt alles auf die Bahn ballern würden, wenn die Autobahn frei und so Scherze. Und dann kam er halt, ne, würde ja momentan bei einem Bahnprojekt arbeiten als Ingenieur, würde aber nicht bezahlt werden, weil er in Verdacht stünde, groß, irgendwie so Kapitalbetrug, was ich, Geldhinterziehung, Steuerhinterziehung und Korruption, Vetternwirtschaft, bla bla. Weil auf seinen Namen in der ganzen Bundesrepublik irgendwie 67 Finanzgesellschaften gegründet worden wären und auch Verbrechen in seinem Namen verübt worden waren. Unter anderem der Bankraub, als er 3 Monate war, von einem eigentlich Polizisten, der seine Identität angenommen hätte und auf seinem Ausweis irgendwie in Sindelfingen, eine Polizeischule, was weiß ich, auf jeden Fall da mit seinem Dienstausweis, da wäre ein Foto von dem Kerl, der da neben mir saß, also eins, das ihm ziemlich ähnlich sah, und damit wäre der Polizist halt hausieren gegangen und jede Menge Schabernack mitgetrieben und hin und her. Und wenn er mir das immer so erzählt, erzählt er mir auch immer, also sehr detailliert, welche Personen, wie die heißen, wo die geboren sind, von wann bis wann die welche Position hatten, die sie ausgenutzt haben. Irgendwie ging es dann auch um führende Grünen-Politiker, die eigentlich, was weiß ich, wahrscheinlich Ex-Menschen waren. Und es ging dann so weit, dass er ja eigentlich adelig wäre. Irgendwie von und zu Ständer Lippe, was weiß ich, irgendein Prinz. Ihm das Erbe aber ausgeschlagen worden war oder aberkannt worden war, weil er kein ordentliches Zuhause hätte, weil er jetzt bankrott ist, weil 67 Finanzkapitalgesellschaften auf seinen Namen laufen, die alle irgendwo Geld abgezwackt haben und jetzt dieser riesen Ring aufgeflogen ist und er aber noch beweisen muss, dass er es nicht war. Und total creepy. Und sein Opa wäre führender SEDler im ZK gewesen, damals in der DDR, beziehungsweise ja, DDR und Sowjetunion und hin und her, und wäre guter Freund von, ich glaube, Konrad Adenauer gewesen. Entschuldigung. Und hat mir dann erzählt, was ja viele gar nicht wissen würden, dass ich da die damalige Führung der SED und der Bundesrepublik, dass die sich alle persönlich kannten und dass sich in Hinterzimmern regelmäßig getroffen haben, also eigentlich ganz gutes Verhältnis und Staatsverschwörung und hin und her, wo ich mir denke, das ist Diplomatie. Warum sollten sich die Führung der SED nicht bekannt sein mit der Führung der BRD damals, kurz nach dem Krieg? Wobei es ja mehr als logisch ist, dass eben jene zusammen im Schützengraben gelegen haben, unter der Hakenkreuzfahne, und damals der jeweils andere halt die Chance hatte, entweder in der DDR seine Weste reinzuwaschen und in eine Führungsriege zu kommen, und die anderen hatten der BRD. Also altbekannte Geschichten eigentlich, wenn man so ein bisschen so das Nachkriegsdeutschland geschichtstechnisch verfolgt hat. Und auch nichts Unlogisches, wenn es um Macht geht, vergisst man gerne mal seine Ideale. Und sowas erzählt, und dann kam man dann irgendwann auf Adolf Hitler und seine 4 Leibärzte, die alle Mörder gewesen wären und gay, ganz, ganz creepy. Ich habe dann immer nur so ein bisschen leicht zum Röhr geguckt, aber nicht irgendwie irgendeinen Blödsinn neben mir macht. Immer nur freundlich genickt. Und naja, das war sehr, sehr creepy, als er mir dann erzählt hat, dass er irgendwie für 229 Morde gesucht werden würde. Also dieser dieser fiktive Charakter, der seinen Namen angenommen hat und in alle Welt als Geheimagent irgendwelche Leute getötet und wie auch immer. Ah, da habe ich mal kurz schlucken müssen. Ich gedacht, Junge, du erzählst mir nicht gerade, dass du wegen 229-fachen Mordes gesucht wirst. Gott sei Dank, mich da ein großes, starkes Kerlchen. Ich mir gedacht habe, ich habe da noch ein bisschen beschleunigt. Ich mir gedacht habe, bei 180, 200 wird er nur ein ganz, ganz, ganz gestörter ins Lenkrad greifen. Da hatte ich dann mal ein bisschen die Hoffnung, dass er nicht ganz so gestört ist. Das waren ja immer so die zwischendurch die Gedankengänge, wo ich mir dann immer gedacht habe, eigentlich, Sascha, nicht jeder Mensch will dir was Böses oder will überhaupt was Böses. Naja, das war eine sehr, sehr creepy Geschichte. So eine knapp eine halbe, dreiviertel Stunde hatte ich den Kerl da neben mir sitzen. Aber er hat mir dann auch seinen Personalausweis gezeigt und mir erklärt, wo denn der Unterschied zu den anderen fiktiven Charakteren wären, die seine Persönlichkeit übernommen haben und so. Und irgendwann ging es dann noch zur CIA, 2,14 Meter, CIA-Kommandeur und irgendeinem anderen, der seine Identität angenommen hatte. Wir hatten zusammen Koks geschmuggelt und Heroin und irgendwo in Vietnam. Und also was man sich so an Verschwörungstheorien ausdenken kann, die hat er mir da mit einer perversen Präzision, also der konnte Daten und Geburtsdaten und Verwendungen und Einsatzdauern und Handlungsstränge sowas von detailliert beschreiben, wusste auch interessanterweise immer, wo genau wir waren auf der Autobahn. Dann hat gesagt, hier kommt gleich wieder in Bad Rappenau, kommt jetzt gleich, bla bla, und dann sind wir auch schon dran vorbeigefahren. Das war auf der einen Seite sehr interessant, auf der anderen Seite, wie gesagt, etwas creepy. Ich hatte da noch meinen Geldbeutel auf der linken Seite liegen und mein Handy nicht in der Mittelkonsole. Man weiß ja nie, was passiert. Ja, ja, so ist das. Die Angst fährt mit. Nein, so schlimm war es natürlich nicht. Es ist nicht so, dass ich riesen Angst hätte, aber ich war etwas aufmerksamer beim Autofahren diese halbe Stunde. Und habe ihn dann Raststätte Kraichgau rausgelassen. Hatte sich bedankt und ich sage, ja, macht ja nichts. Nichts zu danken. Und so. Und kaum hatte er die Tür zu, habe ich dann die Tür verriegelt und bin losgefahren. So ist das. So Sachen erlebt man, wenn man pendelt. Und die Geschichte hat mich auf die Idee gebracht. Ihr habt doch mit Sicherheit auch schon eine creepy Geschichte erlebt. Muss nicht im Auto als Pendler gewesen sein. Manchmal hat man das ja so, dass man so vor sich hin dran beim Laufen und irgendjemand auf einen aufläuft, sei es beim Wettkampf oder sonst irgendwas, und einem Knopf an die Backe näht. Oder beim Fahrradfahren oder im Fitnessstudio. Wenn ihr sowas erlebt habt, so eine creepy Geschichte oder auch eine lustige Geschichte oder was zum Weinen oder was mit Hundewelpen, könnt ihr mir schicken, fände ich cool. Schickt mir am besten eine Sprachnachricht, irgendwie so ein Audio-File, MP3-Audio-File oder wie auch immer. Erzählt da kurz einen kleinen Soundschnipsel und dann basteln wir mal eine Podcast-Folge zusammen mit euren creepiest Stories on the run oder on bike, on whatever. Würde mich freuen, wenn ihr mir da mal was mitteilen würdet. Ja, fände ich gut. Ein bisschen Leser-Hörer beteiligen. Habe ich ja eh, bringt mich nämlich zum nächsten Punkt. Diese Woche einen Aufruf gestartet. Wenn ihr eure Stimme nicht im Podcast hören wollt, aber vielleicht Interesse habt, die eine oder andere Geschichte schreiberisch, schriftlich so, im Blog beizutragen, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Denn ich suche Co-, Gast-, whatever Autoren, Leute, die einfach nur kurz was erzählen wollen, lustige Geschichte, ihr Revier vorstellen, sich vorstellen, ihr Projekt vorstellen, wie auch immer, irgendwas. was ihr meint, was die Trailrunner Stock Leserschaft unbedingt wissen muss. Das ist eure Chance. Ich mache euch berühmt. Naja, nur so ein bisschen vielleicht. Spaß beiseite. Ist natürlich alles ganz uneigennützig. Da muss ich nicht so viel schreiben. Erfahre ein bisschen mehr von euch, was mich sehr freuen würde. Also, entweder habt ihr eine creepy Geschichte, die ihr mir erzählen wollt und die ihr im Podcast hören wollt, dann schickt mir ein Audioschnipsel. So, was weiß ich, 2, 3, 4 Minuten, wie auch immer, wie lange eure Geschichte auch sein mag. Wenn ihr lieber schreibt als sprecht und euch am Blog beteiligen wollt, dann schickt mir eine E-Mail an info@trailrunnerstock.de und schreibt mir da eure Geschichte, schreibt mir eure Idee, was ihr loswerden wollt, dann kommen wir da zusammen. Dann gebe ich euch da Plattform und erfreue mich an tollen Geschichten, die mir noch mehr Leser bringen für die ewige Weltherrschaft. Ja, macht das, würde mich freuen. Ich bin jetzt auch gleich am Ende des Radweges, da kommt schon der nächste Läufer an diesen Spaziergänger. Ich packe jetzt mal das Handy weg, es knistert wieder ein bisschen. Dann macht's mal gut. Genau, macht's gut. Viel Spaß. Geht schön laufen, vielleicht heute noch. Oder morgen. Übertreibt's nicht. Wir hören uns. Bis dann.